Wenn wir uns versammeln, dann sollte das Lob Gottes vorne anstehen. Ich hoffe, dass Sie ein Feinschmecker sind und Köstlichkeiten erkennen können. Es heißt in meiner Bibel, es ist ein köstlich Ding, den Herrn loben. Und darum wollen wir das jetzt auch miteinander tun, mit dem Loblied 237, die ersten drei Verse. Gott danken in unserem Gebet. Du freundlicher Herr, unser lieber himmlischer Vater, oft sind wir gar nicht aufs Danken eingestellt, sondern gequält in unseren Stimmungen und missmutig. Da musst du uns erst die Augen öffnen für die Fülle deiner Wunder, mit denen du uns umgibst, und gib uns jetzt auch die Augen, deine Liebe zu erkennen, mit der du uns nachgehst. Und darum wollen wir jetzt einmal da stehen bleiben und dir für alles danken, was du uns schenkst bis zur jetzigen Stunde. Und vor allem, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns nicht verstößt, dass du die Türen öffnest, und dass wir alle unsere Herzen bei dir ausschütten dürfen mit dem, was uns bewegt. Ja, du kümmerst dich um uns. Du willst, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis deiner Herrlichkeit werde. Und wir bitten dich, segne darum jetzt diesen Gottesdienst an uns, dass dies geschieht und wir veränderte und verwandelte Menschen werden. Und dies wahr wird, was wir gesungen haben, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wohnst und unsere Sinne und unseren Verstand regierst. So wollen wir dir jetzt auch in der Stille alles sagen, was uns wichtig ist. Wir danken dir, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Und nun schlagen Sie bitte den Psalm 89 auf. Den Psalm 89. Es ist eine alte Gewohnheit, dass Christengemeinden sich am heutigen 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest erinnern an die Geschichte Gottes mit Israel. Das ist ja ein aufregendes Thema und wir haben heute, weil wir in unserer Predigtreihe fort waren, keine Möglichkeit mehr darüber zu sagen, aber es wird dann ja später kommen in der Fortsetzung unserer Reihe über den Römerbrief, über das Geheimnis Israels nachzudenken. Das ist ein Zeichen der Treue Gottes. Ich möchte aus diesem Psalm lesen von Vers 35. Da wird zitiert im Gebet und wird Gott erinnert an seine Zusagen, wo Gott versprochen hat, ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen. Und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt, wie der treue Zeuge in den Wolken. Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du erhöhst die Rechte seiner Widersacher und erfreust alle seine Feinde. Auch hast du die Kraft seines Schwertes weggenommen und lässt ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Dieses alte Klagegebet über die Leiden des Volkes Israel. Herr, wie lange willst du dich so verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meinem Herzen von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen hinter deinem Gesalbten her. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen, Amen. Und nun singen wir vom Lied 553, die Verse 1 bis 3. Wenn wir solche Lieder singen, dann wollte ich anschließend gar nicht mehr predigen, weil die Worte so gefüllt sind. Da wollte man jetzt nur stehen bleiben und sie still drüber nachdenken lassen. Solche Worte, Wonne wird bald deine Qual. Da sind ja manche unter uns, die sagen, ich bin gequält. Dass das Wonne werden kann, das würden die als Verhöhnung auffassen. Und das ist hier doch gemeint. Das berührt sich mit unserem Predigttext. Wir fahren fort in unserer Reihenpredigt über den Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18 bis 30. In den ausgelegten Bibeln ist es im Neuen Testament, Seite 165. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nichts bedeuten gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja der Vergänglichkeit unterworfen, nicht nach ihrem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, jedoch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Für uns hat ja die Vergänglichkeit in der Schöpfung etwas Schönes, und das ist interessant, wie wir Menschen selbst aus dem Leiden dieser Welt ja immer wieder einen positiven Nutzen daraus ziehen, aber das soll nicht das Letzte sein, wenn sie im Herbst die Blätter verfärben. Ist doch wunderschön, die Farben des Waldes. Und doch sieht Paulus tiefer, das Leiden der Kreatur, die unterworfen ist auf Vergänglichkeit. Und wir können als Christen zur Vergänglichkeit nie Ja sagen. Das Vergehen und Dahinmüssen ist schlimm. Und wir wollen das Nein entgegenschleudern, weil Gott ein Gott des Lebens ist und nicht des Sterbens. Und wenn Leute da sind, dann haben es doch Natur, dann ist das ein Irrglaube. Natürlich können sich Menschen dran erbauen, man kann sich seine Lebensanschauung zurechtzimmern, wie man will. Aber es ist nicht göttlich. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und warten auf die Kindschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ebenso hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was der Geist will. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott gefällt. Mit Heiligen sind immer die gemeint, die durch das Blut Jesu Christi gereinigt und geheiligt sind, die die Vergebung empfangen haben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Herr, du musst uns hier den ganzen Reichtum dieses Wortes nun erschließen. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem Leben spielt es eine große Rolle, ob wir glücklich werden. Darüber denken wir viel nach und darüber sinnen wir, wie wir ein wenig teilhaben können. Und die heimlichen Wünsche, die wir alle haben, vielleicht sind sie so demütig und so still, dass sie es nicht vor anderen aussprechen. Das sind ja so eben gar nicht anspruchsvolle Wünsche, aber ein bisschen etwas wünsche ich mir noch, bis ins hohe Alter hinein. Wenn der Herr uns freundlich ist, dann wird er mir doch das noch gönnen. Die Kraft noch etwas lassen, dass ich zu Hause bleiben kann in meiner Wohnung. Manche Sorgen, die uns belasten, dass sie uns weggenommen werden. Und darum schauen wir manchmal ganz neidisch auf Menschen, die außerordentlich viel Glück im Leben haben. Das sind schon Glücksritter, die eins ums andere immer wieder das Gute oben abschöpfen. Und es ist merkwürdig verteilt. Es gibt manche in diesem Leben, die haben von früher Jugend an unsagbar viel zu tragen. Man meint, bei ihnen häufe sich all das Schwere. Und andere, die gehen unbekümmert und fröhlich durchs Leben, Glücksritter. Aber hier wird uns noch etwas anderes gezeigt. Und da spricht Paulus sehr persönlich von seinem eigenen Leben und er meint, dass dies die Art der Christen sei. Dass Christen mit allem, was in ihrem Leben geschieht, sie nicht nur fertig werden, sondern das einordnen können, dass es ihnen zum Besten dient. Nun, mit dem Leichten und Angenehmen haben wir keine Schwierigkeiten. Aber Paulus sagt da einen Satz, den wir oft zitieren. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Aber wenn wir so oft über Dinge nicht hinwegkommen, und jetzt bitte ich Sie einfach, dass Sie ganz kurz überlegen, was sind die Dinge, die mich jetzt in der letzten Zeit so lange gefangen genommen haben? Ehrverletzungen, Beleidigungen, Enttäuschungen mit Menschen, wo wir manchmal als Christen sagen, das kann ich nie vergessen. Was mir der angetan hat, das bleibt eine Wunde. Schwere Lebensführungen, Krankheiten, die uns heute Morgen belasten, Sorgen für die Zukunft. Dann meint Paulus, nicht bloß, dass man es unter die Füße kriegt, sondern das muss uns zum Besten dienen. Das muss uns mithelfen, dass wir das Leben erst entdecken und finden. Diese Sachen sind heilsam und nützlich, hilfreich und gut. So unangenehm sie im Einzelnen auch sein mögen, was das nun im Konkreten ist, Schmerzen oder üble Nachrede, Enttäuschung oder Traurigkeit, Leiden oder Krankheit, Armut oder Misserfolg, es muss mir zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Und da hoffe ich einfach, dass sie dazugehören, dass sie sagen, ich liebe Gott und ich will mit meinem ganzen Leben ihm gehören. Und dann möchte ich heute jetzt in diesem Gottesdienst all das mit einbringen, was mir an Lasten so schwer zu schaffen macht und über die ich gar nicht hinwegkomme. Und es wird sich dann ganz konkret zeigen, ob wir dieses Wort verstanden haben. Ob wir nach diesem Gottesdienst sagen können, ich bin lastenlos geworden, die mich schon seit langem beschäftigen und die mich unheimlich behindert haben. Das ist groß, dass uns Paulus zur Lebensbewältigung hilft und zum erfüllten Leben. Ich habe wieder versucht, das ein wenig zu ordnen. In diesem Abschnitt, Sie nehmen es mir sicher ab, könnte man viele Punkte erwähnen. Ich will eben wieder nur drei herausgreifen, damit Sie auch zu Hause noch ein paar Dinge selbst entdecken können. Das erste, das Leiden ist das Bewährungsfeld unseres Glaubens. Immer wieder lenkt Paulus gerade in diesen Abschnitten, wo er ganz groß von der Freude und vom Sieg des Christenlebens redet, den Blick auf das Leiden. Und das ist das Geheimnis Jesu gewesen, dass er uns nicht Ideologien gibt, mit denen wir ein paar schnelle Lösungen zur Hand haben, sondern dass unser Glaube sich bewähren muss im Leiden. Nun brauchen Sie nicht denken, deshalb müsste jeder von Ihnen ein schweres körperliches Leiden haben. Ich persönlich habe ja ein wunderbares Leben, das mir Gott schenkt. Es ist nicht so gemeint, dass jeder deshalb als ein gebeutelter Hiob durch das Leben gehen muss. Aber dass wir als Christen ganz besonders sensibel sein müssen für die Leiden dieser Welt. Wir sollten uns hingezogen fühlen zu den Menschen, die im Leiden stehen, weil gerade dort erst im Leiden das sich verwirklicht, was da uns von Jesus versprochen und zugesagt ist. Wir müssen die Augen aufmachen, wo Menschen sind, und jetzt die unter uns, die besonders schwer ins Leiden hineingeführt sind, die sollten jetzt die Ohren ganz weit aufmachen und hinhören. Ich möchte nochmal erklären, in unseren Gedanken spielt das eine große Rolle, dass wir meinen, das Glück des Lebens liegt darin, wenn uns Ehre, Anerkennung und Lob von Menschen widerfährt. Ist doch natürlich, wer denkt von uns nicht so? Das muss doch schön sein. Ich denke doch auch so. Das ist meine natürliche Denkungsart. Ich denke natürlicherweise, es muss schön sein, wenn man viel Geld auf dem Konto liegen hat. Oder wenn man unbegrenzt Ferien am Meer machen kann. Oder wenn man sorglos leben kann und lauter gute Freunde um sich hat. Und Jesus hat dies bestritten. Er hat dies bestritten und mit seinem eigenen Leben unter Beweis gestellt, dass dies nicht das Glück ist und dass es darin nicht zu finden ist. Und wir sind überrascht, dass ein Apostel Paulus, der so leidenschaftlich gern gereist ist, um des Evangeliums willen, und die Schönheiten der Welt gesehen hat, solche Verse hier geschrieben hat. Und ich hätte jetzt gern die Zeit benutzt, aber sie reicht nicht, um ein wenig nur diese Reisen des Apostel Paulus nachzuzeichnen, wenn er übers Taurusgebirge gewandert ist. Er muss doch voll gewesen sein, die Schönheiten dieser Welt zu sehen. Ja, sind sie nicht auch oft trunken von der Schönheit der Natur? Wenn wir das alles auf die Diafilme bannen wollen, was wir sehen, diese Farben der Natur, diese Harmonie, diese Gewalt des Meeres, die uns begegnet. Und das hat auch Paulus erlebt als ein Zeichen der Schöpfung Gottes und als ein Lobpreis der Größe unseres Herrn. Ja, und wir wollen auch von Herzen uns dran mitfreuen, und wir sollten es als Stadtmenschen noch viel mehr lernen wieder, die Schönheiten der Natur zu bewundern und die Größe der Schöpfung. Und nun tut Paulus das, dass er dahinter blickt, hinter diese Wunder der Schöpfung, und er sieht eine leidende Kreatur. Man fragt sich eigentlich, woher hat Paulus dies? Bei Rabbi Gamaliel in seiner Studienzeit im Pharisäismus hat er es nicht lernen können, und das kommt auch nicht aus dem Alten Testament. Das kommt auch aus keiner der zeitgenössischen Philosophien und aus keiner der Religionen, wo Paulus das herhaben konnte. Das hat er aus einer Offenbarung des Christusleidens. Und ich sehe hier den Hauptgrund auch dafür, dass wir Christen sehr zurückhaltend sein müssen, uns heute in eine grüne Weltanschauung hineinzuflüchten. So sehr dies uns aus dem Herzen gesprochen ist, da kann gar kein Zweifel sein, dass wir darunter leiden, dass man alles zuteert und zubetoniert. Wir fragen, wird eigentlich noch die Schöpfung Gottes als Schöpfung Gottes erhalten? Ja. Aber wir wollen nicht so tun, als ob diese Natur eine intakte Welt sei, sondern auch in ihr sehen wir in so vielen Stücken schon das Leiden der Kreatur. Und wir wollen nicht einfach sagen, das sei natürlich, wie ich es Ihnen vorhin schon bei der Verlesung des Predigttextes gezeigt habe. Wir tun da ja so gern, wenn die Blätter fallen oder wenn im Frühling die neuen Knospen nachdrücken. Wir sagen, das ist berauschend, und mich nimmt das jedes Mal gefangen, die Kraft der Natur zu erleben. Es ist doch ein scheußlicher Überlebenskampf, wo ein Blatt das andere verdrängt. Das eine, was leben will, dem anderen keinen Raum lässt. Und Paulus war so mitfühlend mit der Kreatur, mit der ganzen Schöpfung, dass er weiß, dass dies nicht die Schöpfung ist, über der Gott einmal gesprochen hat. Es ist alles gut. Dieser Kampf aller gegen alle, wenn Sie das sehen im Wald, wie gekämpft wird um das Licht, das man der anderen Pflanze abjagen will, wenn Sie sehen wollen, wie die Katze das Nest ausräubert und die jungen Vögel dort herauszieht, das ist nicht die Schöpfung, die Gott gewollt hat. Und wenn Sie einsam durch den Wald sträufen und plötzlich vor Ihnen steht ein Reh und das springt angsterfüllt vor Ihnen weg, und Sie sehen kurz einen Moment den Blick in diesem Auge dieses Tieres, dann ahnen sie etwas vom Harren der Kreatur. Ich will mich hier nicht ausdehnen, wir wollen hier keine Biologiestunde machen, wir wollen nur etwas ahnen und sagen, diese Natur, in der wir leben, ist nicht bloß wegen Beton und Asphalt eine leidende Kreatur, sondern weil sie mit hineingerissen ist in diesen großen Fall. Und wenn Paulus dort auf seinen Wanderungen durch Kleinasien, durch Griechenland oder später auf seinem Weg nach Rom die Schönheiten der Welt sah, dann hat er denken müssen, wie wird das einmal sein, wenn Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und auf den Tag hat er sich gefreut. Und darum ist das manchmal so schwierig im Gespräch für uns mit jungen Menschen, dass wir sagen, natürlich, unser Herz brennt für euch Schwerter zur Pflugscharen, ja. Und wir warten auf den Tag und unsere ganze Liebe gehört dem Tag, wo das endlich ist. Aber nicht heute unsere Pappdeckelschlacht und das Schrei mit ein paar Worten, sondern wenn die Sünde abgetan ist, leider erst da, vorher nicht. Es wird vorher keine erlöste Umwelt geben und es wird vorher keinen Frieden geben. Und Paulus lässt sich auch nicht lange an diesem Thema aus. Er erinnert nur, dass das Schuld von uns ist. Schuld, weil wir Mitteil haben, nicht bloß, weil wir die Natur kaputt machen und ausbeuten, sondern weil wir mit dran teilhaben, dass wir von Gott getrennte Leute sind, durch diesen Riss zwischen Gott und der Schöpfung, an dem der Mensch als der Herr der Schöpfung maßgeblich beteiligt ist, kommt es zu all der Not. Und Paulus geht gleich weiter zu dem Gedanken und sagt, wenn einmal unser neues Leben als Söhne Gottes sichtbar wird, dann wird auch das in der Ewigkeit die neue Schöpfung sein. Auf den Tag freuen wir uns und danach sehnen wir uns. Es soll sichtbar werden, das ängstliche Harren der Kreatur, die wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. So müssen sie durch die Natur gehen. Nicht die Natur vergöttlichen und nicht trunken werden von den sichtbaren Dingen. Denn das war ja die Sünde des Menschen, dass er sich an die sichtbare Kreatur hingehängt hat und sich gegen Gott gewandt hat. Und bis heute bleibt dies ja immer wieder unser Glaubenshindernis, dass wir an den sichtbaren Dingen bleiben. Wir Menschen meinen, das sei das Fassbare und das ist doch das der Vergänglichkeit Unterworfene. Und darum hat Paulus so viel Wert darauf gelegt, dass wir mitleiden. Also jetzt verstehen Sie, warum ich gesagt habe, es muss nicht jeder ein eigenes Leiden haben, sondern dass wir mitleiden und mitempfinden, wie Gott uns dies zerbrechen lässt. Und wir wollen nicht die Vergänglichkeit hochjubeln als das Urgesetz der Natur, sondern mit dran teilhaben an dieser leidenden Welt und darin spüren, wie Gottes Gericht jetzt über die Welt geht. Das griechische Wort, das hier steht, Apokaradokia, dieses sehnsüchtige Warten, das meint, den Kopf voraus haben. Die Natur, die wartet drauf, wann kommt denn endlich die neue Welt? Wann ist denn endlich soweit? Und wir sehnen uns mit ganzem Herzen danach, dass doch dieses neue Leben kommt. Jetzt will ich es nochmal von der anderen Seite erklären, den ersten Punkt. Für die, die jetzt nicht mitgekommen sind, vielleicht kommen sie. Wird's dann klarer? Es gibt Stunden in ihrem Leben, wo sie in Depressionen verfallen. Die sind nicht medizinischen Ursprungs, sondern die sind ganz natürlichen Ursprungs. Sie haben einen lieben Menschen verloren, der ihnen ungemein viel bedeutet hat. Und alle Worte, die ihnen liebe Menschen sagen, bedeuten ihnen nichts. Weil sie Vergänglichkeit spüren. Und das kann keiner wegdrücken. Und dann können sie plötzlich sagen, ich verstehe den alten griechischen Denker Sophokles, der hat gesagt, nicht geboren werden ist das beste Schicksal oder bald sterben in der Kindheit. Wenn wir heranwachsen auf der Erde, dann erwartet uns Leid und Kummer. Die ganzen pessimistischen Sprüche, die wir hören in der Welt, die haben doch ihr Recht, das stimmt doch. Aber ich will sie umgekehrt sehen. Sie haben ihr Recht nur bis dahin, wo uns Christus groß wird und uns die neue Welt offenbart. Dass dieser Zeitleiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Ja, es gibt Leiden in dieser Welt, unsagbar schweres Leiden. Und wir können nur die Antwort darauf geben, dass wir warten und uns sehnen auf die neue Welt Gottes. Da bin ich beim zweiten Punkt. Die Sehnsucht wird immer größer. Wir haben in unserem Christentum im 20. Jahrhundert einige Probleme. Die kommen einfach durch die moderne Denkungsart und wahrscheinlich haben wir zu viel immer wieder einfließen lassen von dem Geist der Zeit und uns zu wenig vom Wort Gottes her leiden lassen. Und dazu gehört auch, dass wir immer ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Ich erinnere mich noch genau daran, wenn man ein wenig von der Ewigkeit gesprochen hat. Und dann war uns immer gleich in Erinnerung, dass Karl Marx ja gewarnt hat, man soll sich nicht vertrösten lassen auf das Jenseits. Und dann hat jeder Prediger sich ereifert, ich will nicht vertrösten, ich will, dass heute das alles sichtbar wird. Aber der Paulus sagt, was heute sichtbar wird, auch von den Gaben Jesu, ist leider nur sehr wenig. Und das wird uns auch oft zur Anfechtung im Glauben. Ich wollte ja heute schon viel mehr sichtbar machen. Ich wollte schon heute gerne den neuen Leib tragen, der keine Versuchungen mehr hat. Ich wollte heute schon einen Glauben haben, der nicht mehr angefochten ist. Ich habe ihn nicht. Wir leben in diesem Leib und das wird ja, da wollen wir nüchtern sein, noch ganz schwer bis zur Todesstunde. In diesem Augenblick, wenn dieser sichtbare Leib, der mir immer meine innerste Heimat war, weggenommen wird, ich dieses ablegen muss. Wie furchtbar ist das doch? Und da sagt Paulus, wir haben bis jetzt nur einen Pfand, eine erste Rate. Sie wissen, wie das doch ist, wenn man einen Ratenkauf macht, mal einen Betrag zahlt. Die erste Rate, die bezahlt ist vom Heiligen Geist, die ist bezahlt. Und nun herrscht wieder diese schlimme Unkenntnis, die wir schon am letzten Sonntag beklagt haben, dass viele evangelische Christen nicht wissen, ob sie den Heiligen Geist haben. An was erkenne ich denn den Heiligen Geist? Darin, dass er mir das Wort Gottes verständlich macht. Wenn sie es nicht kalt lässt. Wenn sie glauben können, wenn sie Jesus erkennen, wenn sie beten können. Das sind alles Wirkungen des Geistes Gottes in ihnen. Aber eben nur eine erste Rate. Und nun wünschen wir uns immer mehr von diesem Geist Gottes. Und den brauchen wir auch. Gerade, dass wir die schweren Zeiten überwinden, die Leidenszeiten, wo wir auch dieses vergänglich sein, so spüren an uns. Und es ist ja immer ein schwerer Prozess, dieses Leiden zu tragen. Ich mache eine interessante Erfahrung in meinem Dienst und ich habe es ja so wunderbar, dass ich immer wieder bei den Kranken sein darf. Und ich will Ihnen nur raten, gehen Sie so viel wie Sie können dorthin. Mir hat es in der letzten Woche eine Frau wieder versichert. Wie sie sagte, mein Mann war Fabrikant und wir kamen eigentlich nie daran, an Gott zu denken. Erst seitdem ich gelähmt zu Hause liege, habe ich ihn gefunden. Und ich glaube, dass in der ganzen Straße kein Mensch so vergnügt und heiter ist, wie diese Frau, die sehr viel ertragen muss und sehr schwer gezeichnet ist. Seit vielen, vielen Jahren von ihrem Leiden und keinen Schritt mehr gehen kann. Der Geist Gottes, der kommt in uns und wirkt dieses Wunder. Glauben ist immer eine Wirkung des Geistes Gottes, der das tut und der das möglich macht. Und Paulus hat ja selbst einen kranken Leib gehabt. Wir wissen nicht, was es war. Waren es schwere Migräneanfälle oder waren es doch ein epileptisches Nervenleiden? Was war das denn? Wir wissen es nicht genau. Es war ein Leiden an diesem zerbrechlichen Leib. Und man sollte immer wieder dies erwähnen, denn die Predigthörer haben oft Anstoß genommen, dass Paulus gar nicht attraktiv aussah. Die sagten immer, mit dem Paulus kann man keinen Jugendgottesdienst machen. Da stößt die Leute ab. Denn in unserer Zeit, da ist ja ähnlich, da zählt ja nur der schöne Leib. Der Leib, der gegrillt ist und so knusprig braun ist wie die Hähnchen. Der junge Leib, der wird doch vergöttlicht, dass man gar nicht zugeben will, wie alt man ist. Wie viele genieren sich, ihr Alter zu nennen oder sagen, ich möchte meine Falten verbergen, die ich habe. Wie wenn nicht das Gesicht mit Falten vom Alter gezeichnet viel schöner wäre als der jugendliche Leib. Wir wollen doch Ja sagen zum Vergehen. Wir wollen es doch als Christen leben. ganz bewusst leben und sagen, aber wir wollen noch den Geist Gottes haben, der darin umso mehr in uns wirkt. Und dann zählt es Paulus hier auf, wie dieser Geist Gottes uns das Beten lehrt. Und wie er ruft, ununterbrochen auch in den Stunden der Anfechtung, wenn ich nicht mehr beten kann. Das ist so schön für die, die vor der Narkose stehen in der Operation. Der Geist Gottes vertritt dich mit unaussprechlichem Seufzen. Selbst wenn du nicht mehr beten kannst, auch im Schlafen. Da pausiert mein Glaube nicht einfach. Die Verbindung des Geistes Gottes bleibt. Und ja, was meint denn Paulus da? Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir wissen doch genau, was wir beten sollen. Wir haben doch unsere Wunschliste. Nein, sagt Paulus, ich bin mir gar nicht so sicher. Etwa, soll ich etwa bei diesem Kranken für Gesundung beten? Oder soll ich drum beten, dass der Herr ihn bald heimnimmt? Haben Sie noch nie dieses Problem gehabt? Was der Wille Gottes ist, was ist besser für einen? Wir wissen doch gar nicht, was gut ist. Paulus war viel mehr umgetrieben von der Frage, was ist eigentlich richtig bei meinem Beten. Er ging nicht von seinen privaten Wünschen aus. Er wusste ja, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ich will jetzt wissen, was Gott will, sein Wille über mir, das ist das Richtige. Und er weiß, dass der Geist Gottes dann erst recht dann lehren kann zu beten. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Das ist auch ganz wichtig. Nicht, dass unsere Seele entflieht, sondern dass dieser Leib neu geschaffen wird. Und Christen haben einen Bezug zu ihrem Leib, auch zu ihrem Körper, weil der von Gott geschaffen ist. Und er wird einmal neu sein, ohne Schwäche, ohne Krankheit, wenn wir vor Gott stehen in der Ewigkeit. Neu. Auf diesen Tag freuen wir uns. Und noch das Letzte, wir sind festgehalten. Da bringt Paulus diese Kette, eine Flöte, sagen wir da gerne, wie das nacheinander geht, wie er, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er gerecht gemacht und die er gerecht gemacht hat, die hat er herrlich gemacht. Was meint denn dies? Ach, Paulus weiß, wie dies oft bei uns eine kümmerliche Sache ist. Manche sagen, ich stehe ja mit meinem Christsein erst am Anfang. Du, das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass man einmal Ja sagt. Ich lasse mir das nicht nehmen, auch von manchen Kritikern, die sagen, man soll nicht zur Entscheidung rufen, man muss zur Entscheidung rufen. Es ist wichtig, ob ich mich einmal ausstrecke und sagen, ja, Herr, dir will ich gehören mit Leib und Seele, gerade weil Gott will. Gott will. Von Ewigkeit her geht seine Liebe zu uns. Gott hat an uns schon gedacht, bevor wir geboren wurden, als uns noch unsere Mutter getragen hat, nein, noch viel früher. Und er hat schon an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Ich verstehe das nicht. Dass Gott mich schon kennt, Jahrhunderte bevor ich geboren wurde. Dass ich von Gott in seiner Liebe geplant bin. Und Gott hat weitere Absichten mit mir. Darum kann ich heute Ja zu ihm sagen, weil sein ganzes Suchen zu mir geht. Und nun hat Gott weitere Pläne, dass mein Leben umgestaltet sein soll in sein Bild hinein. Dass ich Jesus ähnlich werde. Paulus hat nie, wenn er von Schwachheit sprach, gemeint, dass wir leicht etwa mit der Sünde noch mitmachen könnten. Da hat er nie Ja dazu sagen können. So wird das ja gern missverstanden in der lutherischen Tradition. Da muss eine klare Trennung erfolgen. Ich will nicht mehr das, was Gott nicht will, sondern mein Leben soll umgestaltet werden, Jesus ähnlich, aber gerade im Leiden. Auch da, wenn mein Leib zerbricht, dass ich immer mehr ihm ähnlicher werde. Sagen kann, ja, Herr, dein Wille geschehe. Ich will zu deiner Ehre und zu deinem Lobe leben und mein Leben soll etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Und die, die Gott vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Jetzt kommen nachher zwei und sagen, aber wie ist das mit der Prädestination? Steht Gott sei Dank das Wort Prädestination nicht da? Scheußlich, was Menschen an theologischen Bänden über solche Sachen geschrieben haben. Wissen Sie, was da steht? Dass Gott in seiner Liebe Ihre Errettung will. Und das soll für Sie genug sein. Was Gott mit Adolf Hitler macht, weiß ich auch nicht. Lassen Sie das Gottes Sorge sein. Genügt Ihnen das, dass Gottes Liebe Sie sucht? Und alle Gedanken über die Prädestination, sie werden so falsch sein, wie man nur denken kann. Er hat sie vorherbestimmt. Und das ist schlimm, wenn wir in diese Bestimmung Gottes nicht hineinpassen. Wenn wir diese ewige Bestimmung verlieren, dann sind wir verlorene Leute in Ewigkeit.
Wenn wir das versäumen, wenn wir um ein paar irdischer Dinge willen, um ein paar Dinge der Gebotsübertretung, der Sünde willen, die Bestimmung Gottes verlieren, wenn wir um der Trägheit und Verlotterung unseres Fleisches willen, einfach nicht Ja sagen können zu dem, was der Geist Gottes will und wo er uns zieht, dann ist das schlimm, weil wir das verlieren. Und am Ende kommt noch dies, dass Gott uns herrlich machen will, ganz seiner ewigen Herrlichkeit nach. So will er uns prägen, dass Christus unser Leben zeichne durch und durch. Das will er tun. Solche Pläne hat Gott mit uns. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. An der Stelle wird's praktisch. Da kann Gott uns verherrlichen, indem wir die unbequemen Dinge, die uns ärgerlich sind, wo wir leidenschaftlich dagegen aufbegehren, nehmen und sie tragen zur Ehre unseres Herrn und zur Verherrlichung seines Namens. Amen. Und nun singen wir noch diese Verse vom Lied Dir, Dir, Jehova, will ich singen, 237, Verse 4 bis 7, in denen dies so schön beschrieben ist, wie der Heilige Geist in uns seufzt und betet. Lieber Herr, du weißt noch viel besser als wir es zugeben, wie groß unsere Schwachheit ist. Und darum danken wir dir für die Gabe deines Geistes. Du hast davon gesprochen, dass wir nur darum bitten müssen und du gibst. Und dann schenk ihn uns so, dass wir in ununterbrochener Verbindung mit dir stehen, dass du unserem schwachen Glauben aufhelfen kannst, und auch dann, wenn die Leiden bei uns so zu schaffen machen, dass wir umso fröhlicher auf dich schauen können und dein Wort verstehen, das uns tröstet, erquickt,
Wir danken dir für dieses Wort heute, das du uns gegeben hast. Wir bitten dich, wenn wir es weiter sagen, jetzt auch in den Kranken bitten, dann geh du mit deinem Geiste mit, dass Menschen es aufnehmen können und Ja dazu sagen können und auch deine Wege verstehen und mit einstimmen können, dass auch ihnen alle Dinge, auch das Unangenehme und Widerliche, ihnen zum Besten dienen muss. Wir wollen dich heute aber besonders bitten für dein Volk Israel. Wir möchten dir danken für das, was wir erleben an Bestätigung deiner Verheißungen an Abraham, auch in unseren Tagen. Und wir sind immer bedrückt auch über den Leiden, die wir deinem Volk Israel zugefügt haben. Wir wollen dich bitten, dass du deinem Volk Israel die Augen öffnest, dass sie das Evangelium verstehen und hören können. Segne du deine Gemeinde auch in Israel. Alle, die dein Wort lesen, auch im Alten Bund. Und gib du offene Augen, nimm du die Decke weg. Und auch in den Bedrängnissen Israels bitten wir dich um dein Bewahren, um dein Behüten deines Augapfels. Und alles, was uns auch sonst bewegt, wollen wir einschließen in das Gebet, wie es uns unser Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun singen wir noch vom Lied 553, den fünften Vers. Ich habe mich recht kurzfristig entschlossen, noch 10 Tage wegzureisen mit meiner Frau. Darum wird am nächsten Sonntag Harald Geier predigen. Das ist ein Theologiestudent aus dem offenen Abend. Er ist unter uns und wir sind ihm dankbar, dass er am nächsten Sonntag predigen wird. Wir unterbrechen die Reihe vom Römerbrief. Es wird jetzt wird also Harald Geier das nächste Mal predigen, dann Altlandesbischof Eichele und dann Fritz Werner, bis wir im September wieder anfangen nach den Schulferien mit 2 Gottesdiensten. Versorgen Sie sich hinten mit den Notizenzetteln und was da liegt, damit Sie immer genau Bescheid wissen. Wir sind dankbar, wenn Sie auch uns in der Fürbitte behalten. Wir wollen morgen Abend schon bei den Christen in Haiti sein, in Port-au-Prince. Wir haben dort Begegnungen vor, weil einige Hilfe überlegt werden soll. Das hat sich schon lange hingezogen. Manche sagen, das ist schön Hula Hula. Nein, das ist nicht Haiti und nicht Tahiti, sondern das Armenhaus der Welt. Wahrscheinlich eines der ärmsten Flecken Haiti. Unbeschreibliche Armut in der Karibik. Wir gehen dann weiter in die Dominikanische Republik, nach Guatemala, wo uns sehr bewegt, wie wir dort den Christen beistehen können. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der evangelischen Christen in Guatemala von 1,5% der Bevölkerung auf über 20% gestiegen. Das liest man ja in unseren Zeitungen heute nicht. Wir haben immer nur kurze Aufenthalte, aber viele Begegnungen und wir
hoffen einfach, dass Gott Gnade zu der Reise gibt. Wir wollen nach El Salvador weiter, wo wir uns sehr sorgen um Mitarbeiter der Studentenmission. Oder noch nach Costa Rica, wo ja Hilfe für Brüder auch ein Gemeindehaus gebaut hat. Und auch das noch sehen bei dem Bruder Bieske und auch dort mit den evangelischen Christen der Allianz Kontakt haben. Hinten liegen auch die Dankbriefe von Hilfe für Brüder auf. Das ist immer für die wichtig, die im Gottesdienst geben. Da schicken wir ihnen ja nichts zu. Sie sollten da ein wenig Echo haben, wie das aufgenommen wird und wie das ankommt. Das ist schön, wenn man das erfährt. Das sind die gefalteten Zettel. Sie versorgen sich. Da hinten liegen nur wichtige Sachen. Ich lasse da nur das hinlegen, was wirklich für jeden wichtig ist, damit sie sich dann versorgen. Unser Opfer heute ist für den Evangeliumsdienst in Israel bestimmt. Es gibt ja eine ganze Anzahl von Gemeinden. Es ist aber immer notvoll, wenn man in Israel Kontakt hat mit den Christen dort, wie sie zerrissen sind, auch in so viele Gruppen. Das kommt natürlich davon her, dass eine so starke Bedrückung geschieht. Am meisten tut mir es leid, dass heute in Deutschland, in kirchlichen Kreisen, so viel gegen die Evangeliumsverkündigung unter Juden gesagt wird. Dass wir Deutschen das nicht können, das ist klar. Wir können im Augenblick sowieso keine Zeugen sein, mit dem Namen unseres Volkes. Aber die Juden, die gläubigen Juden, dürfen doch ihrem Volk den Messias bezeugen. Und nur darum geht es. Es geht darum, die judenchristlichen Kreise zu stärken. Und die sind isoliert in ihrem eigenen Volk. Ganz stark ausgestoßen. Und wir sind dankbar, dass Bruder Burchardt hier einen wichtigen Dienst tut. Und es sind ja verschiedene Leute, dieser Baruch Maus und Gemeindeleiter, die einen großen Dienst. Und die Zahl der Judenchristen in Israel beläuft sich nach einer Angabe von IDEA in dieser Woche auf 120.000. Aber sie leben meist verborgen und unerkannt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Christian Hölzle, Kaufmann aus der Seifertstraße 51. Wir hörten dort am Grab, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und nun wollen wir uns unter die segnende Hand unseres Herrn stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.